SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie gibt es erste Signale für ein Entgegenkommen. Das haben die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen für nächste Woche in Aussicht gestellt. In Baden-Württemberg haben heute, zum Ende der dritten Warnstreikwoche, mehrere tausend Beschäftigte bei Aktionen mitgemacht. SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Geismayer.
Noch läuft die Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie. Heute haben sich laut IG Metall landesweit 8000 Beschäftigte beteiligt, unter anderem bei Firmen in Stuttgart, Biberach, Ulm und Villingen-Schwenningen. Dabei kommt in den festgefahrenen Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie jetzt Bewegung. In Nordrhein-Westfalen sind die Metallarbeitgeber laut FAZ von ihrer Forderung nach einer Nullrunde abgerückt. Sie kündigten an, der IG Metall für dieses Jahr eine Einmalzahlung anzubieten. Eine Lohnerhöhung soll es dann 2022 geben. Bei der Einmalzahlung müsse aber nach wirtschaftlicher Lage eines Betriebes differenziert werden, so der Chef der NRW-Metallarbeitgeber Arndt Kirchhoff gegenüber der FAZ. Details des Angebots für die Arbeitgeber werden sie der Gewerkschaft nächste Woche in Nordrhein-Westfalen bei der nächsten Verhandlungsrunde unterbreiten. Neben Baden-Württemberg war auch in Nordrhein-Westfalen immer wieder Pilotbezirk für die wichtige Branche mit über 3 Millionen Beschäftigten. Zur Offerte der Arbeitgeber sagte der IG Metall-Chef von Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler, man warte ab, die Warnstreiks gingen weiter. Auch IG Metall und Arbeitgeber in Baden-Württemberg wollen sich noch vor Ostern zu weiteren Verhandlungen treffen. Die Ankündigung der Metallarbeitgeber in NRW wollten weder IG Metall Baden-Württemberg noch der Unternehmerverband Südwestmetall kommentieren. Christoph Geismayer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Mit einer Stimme sprechen, gemeinsam stärker auftreten. Das war die Idee, die heute vor 20 Jahren in die Gründung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gemündet ist. Damals ist heftig diskutiert worden, ob das gut gehen könne, ob Verdi nicht die Seele fehle. Skeptisch waren auch viele bei der großen Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr. Professor Wolfgang Schröder ist Gewerkschaftsforscher an der Universität Kassel. Herr Schröder, wie fällt Ihre Bilanz aus? Wie gut hat Verdi sich geschlagen?
Das ist eine durchwachsene Bilanz, weil man muss sehen, die Gründung 2001 war ein großes Wagnis. Mit der Matrix-Organisation hat man Neuland betreten, hatte kurzzeitig die höchste Mitgliederzahl aller deutschen Gewerkschaften. Im Zeitverlauf 2,8 Millionen 2001, heute 1,9 Millionen, ein deutlicher Rückgang. Das zeigt sich auch beim Blick auf die gesamte Gewerkschaftslandschaft. Und von dieser Entwicklung hat natürlich auch Verdi sich nicht ausnehmen können. Und gleichzeitig hat Verdi auch starke Punkte gemacht, weil die haben natürlich dieses unendlich große Feld der kleinen Betriebe, des Einzelhandels, der Selbstständigen, der 1000 Berufe. Und sie haben da schon wirklich starke Punkte machen können, indem sie ein Sprachrohr für diese Gruppen darstellen, indem sie Anlaufpunkt sind, indem sie Angebote unterbreiten. Aber man muss aufs Ganze eben sagen, ihnen ist es nicht gelungen, mit der Mehrheit der Arbeitgeber eine stabile Tarifbeziehung hinzubekommen. Und das ist ja der Kern der Gewerkschaftsarbeit, das heißt der Abschluss von Tarifverträgen. Und diese Fähigkeit ist im Laufe der Zeit stark erodiert. Und das ist vermutlich auch die zentrale Herausforderung, weil daran werden Gewerkschaften gemessen.
Was ist der Grund dafür? Sie haben den Mitgliederschwund angesprochen. Hat Verdi nicht die Schlagkraft?
Also wenn man 1000 Berufe hat, wenn man in der Fläche nicht so präsent ist, wie es vielleicht notwendig wäre, dann fehlt die Schlagkraft, um dem Arbeitgeber so Paroli zu bieten, wie das auf Augenhöhe notwendig wäre. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil wenn man in bestimmten Bereichen nicht präsent ist, dann bedeutet das, dass die Arbeitnehmer überhaupt nicht wissen, was eine Gewerkschaft für sie für Vorteile mit sich bringt, weil es keine persönliche Begegnung gibt. Und wenn man wenig Mitglieder hat, hat man wenig Geld. Und wenn man wenig Geld hat, kann man wenig hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre anstellen. Und damit ist die Präsenz insgesamt nicht in der Weise gewährleistet, wie es notwendig wäre. Und auf der anderen Seite, das muss man bei Gewerkschaftsarbeit in Deutschland ja immer mitdenken, braucht es Arbeitgeber, die bereit sind, auf Augenhöhe und kooperativ mit Gewerkschaften gemeinsam die Probleme anzugehen. Und in den Branchen, in denen Verdi tätig ist, vor allen Dingen in Dienstleistungsbranchen, Einzelhandel und so weiter, ist das nicht sehr ausgeprägt. Und das hat natürlich negative Rückwirkungen auf die Durchsetzungsfähigkeit von Verdi.
Also auch ein schwieriges Umfeld. Gleichzeitig verändert sich ja auch die Arbeitswelt in vielen Bereichen, wo Verdi tätig ist. Wie kann Verdi diese Herausforderungen denn angehen und sich dafür die Zukunft dafür aufstellen?
Naja, es gab ja schon verschiedene Reformen, die Verdi selbst durchgeführt hat. Sie haben die Leistungen, die sie den Mitgliedern anbieten, die mit der Mitgliedschaft verbunden sind, ausgeweitet, zum Beispiel, indem sie Kooperationsabkommen mit dem Mieterschutz hergestellt haben, indem sie die Lohnsteuererklärung in den Service eingebunden haben. Und um diesen Teufelskreis, von dem ich eben gesprochen habe, um das zu durchdringen, braucht man auf der anderen Seite auch die Arbeitgeber, weil die müssten einen Nutzen darin sehen, sowohl für die Beschäftigten wie auch für das Unternehmen. Also da ließe sich sicherlich noch einiges machen. Und an vielen Ecken kann Politik durchaus auch unterstützen. Das ist ja auch passiert mit dem Mindestlohn, der ja in den Fällen eintritt, wo Gewerkschaften mit Arbeitgeberverbänden keinen Tarifvertrag mehr hinbekommen. Um diesen Mindestlohn herum kann man sicherlich auch die Angebote für die Betroffenen des Mindestlohnes als Gewerkschaft besser herausstellen und damit auch dazu beitragen, die Bedeutung der Gewerkschaften für den Mindestlohn herauszustellen.
Mit dem Gewerkschaftsforscher Wolfgang Schröder habe ich darüber gesprochen, wo Verdi 20 Jahre nach der Gründung steht. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche hat heute mehr Details zu seiner Jahresbilanz und E-Auto-Strategie vorgestellt. Porsche hat vergangenes Jahr einen neuen Umsatzrekord gemacht mit rund 28,7 Milliarden Euro. Das sind rund 100 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Auch der Nettogewinn ist gestiegen um rund 13%. SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser hat sich für uns genauer angesehen, wie Porsche sich für die Zukunft aufstellen will und was die Erfolgsfaktoren waren, um so gut wie ohne Kratzer durch diese Krise zu kommen.
Es lag im Corona-Jahr 2020, Ironie des Schicksals, vor allem an China, am chinesischen Markt. Dort war der Lockdown zwar heftig, aber dann zog das Geschäft eben dort ganz stark wieder an. Es gab auch eine Art Nachholeffekt. Sagen Experten, fast jeder dritte Porsche geht daher mittlerweile nach China. Das Land ist aber auch schon seit Jahren der größte Absatzmarkt für den Stuttgarter Sportwagenbauer. Erst dann folgen Europa und die USA. Die sind zwar auch wichtig für den Absatz, aber diese soliden Wachstumsraten, das Plus, das kommt von dort. Allerdings vor allem mit den alten Verbrennermodellen, das muss man auch wissen. Und so bleibt denn abzuwarten, ob es Porsche gelingt, seine Erfolgsgeschichte, seine aktuelle weiterzuschreiben, weil man sich in Zukunft ja sehr stark auf die E-Mobilität konzentrieren möchte. Also bis zum Jahr 2030, und das ist in gerade mal 9 Jahren, sollen bereits mehr als 80% der Porsche Neufahrzeuge elektrifiziert sein, also solche mit E-Antrieb oder zumindest mal mit Hybrid. 15 Milliarden Euro investiert Porsche in den kommenden 5 Jahren ins Thema, also nicht wenig Geld, aber klar, all diese Investitionen, die müssen sich auch rechnen. Allerdings sind eben das Gros der aktuell noch verkauften fast 270.000 Porsche im Jahr 2020 solche mit Verbrenner und nur jeder 9. eben ein vollelektrischer Porsche Taycan. Da bleibt also noch viel zu tun.
SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser über die Elektrostrategie und den Umsatzrekord von Porsche. An der Börse dagegen ist nach den jüngsten Rekorden die Euphorie von gestern verflogen. Bianca von der Au.
Gestern hatte der DAX einen historischen Höchststand von etwas mehr als 14.800 Punkten erreicht. Heute lässt er einen Großteil der Gewinne wieder sausen und geht bei 16.621 Punkten aus dem Handel. Trotz der heutigen Verluste ist es der zweithöchste Schlussstand in der Geschichte des DAX. Ein Innehalten angesichts der steigenden Infektionszahlen in Deutschland ist durchaus verständlich, werden doch schon Rückschritte bei den Lockerungen diskutiert. Doch schauen auch die deutschen Anleger zunehmend in die USA. Dort geht die Impfung der Bevölkerung rasend schnell voran und auch die Wirtschaft ist auf Erholungskurs. Das jedenfalls hatte Mitte der Woche US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigt, was wiederum den Aktien regelrecht Flügel verliehen hatte. Anders heute, es werden Gewinne mitgenommen. In Deutschland verlieren viele der Großen, die in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich zugelegt hatten. Der Spezialchemiekonzern Covestro, Triebwerkshersteller MTU, die Deutsche Bank, BMW, BASF oder Siemens. Stattdessen fliehen Anleger mal wieder in die sogenannten Krisengewinner, die während der Pandemie gute Geschäfte gemacht haben. Online-Essenslieferdienst Delivery Hero, die beiden im DAX notierten Wohnkonzerne oder Shop-Apotheke im MDAX. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.